Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. In Lettland darf der unabhängige russische Fernsehsender DOSZ nur noch heute sein Programm ausstrahlen. Danach ist Schluss. Über das Aus spreche ich gleich mit Reinhard Krumm von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Riga. Außerdem berichten wir über die Nöte im britischen Gesundheitswesen und die anstehenden Streiks beim NHS. Und es geht in die Schweiz. Das Parlament wählt zwei neue Mitglieder für die Regierung. Warum das Kriterium nett gerade eine so große Rolle bei der Bundesratswahl spielt, auch das ein Thema in dieser Ausgabe von Europa heute. Weil er in Russland nicht mehr frei arbeiten konnte, hat der unabhängige Fernsehsender DOSZ in Lettland eine neue Heimat gefunden. DOSZ fiel bislang durch seine unverblümte Kritik am Kreml auf und durch seine Kritik am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch nun hat ausgerechnet die Ukraine-Berichterstattung des Senders die lettischen Behörden auf den Plan gerufen, mit dem Ergebnis, dass DOSZ seine Sendelizenz verliert und die Ausstrahlung seines Fernsehprogramms in der Nacht zum Donnerstag einstellen muss. DOSZ selbst spricht von unfairen und absurden Vorwürfen. Die Journalisten wollen in Zukunft auf YouTube weiterarbeiten. Warum die lettische Regierung jetzt diesen Schlussstrich zieht, darüber kann ich jetzt mit Reinhard Krumm sprechen. Er ist Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung im Baltikum. Guten Morgen nach Riga.
Schönen guten Morgen, grüße Sie.
Herr Krumm, schauen wir uns zunächst die konkreten Vorwürfe an. Der Sender hat eine Karte gezeigt, auf der die annektierte ukrainische Halbinsel Krim als russisches Staatsgebiet gezeigt wurde. Außerdem hat ein Moderator einen Satz gesagt, der als Unterstützung der russischen Armee verstanden wurde. Der Moderator wurde entlassen, aber das hat den lettischen Behörden nicht gereicht. Warum nicht?
Die lettischen Behörden und damit meine ich den zuständigen Medienrat, und der wiederum hat sich berufen auf den Bericht der Staatssicherheit, so heißt das in Lettland. Und der Vorwurf ist Unterstützung eines terroristischen Staates. Der terroristische Staat ist Russland, und wenn der Moderator dazu aufruft, russische Soldaten zu unterstützen, dann ist das eine Unterstützung eines terroristischen Staates.
Stand denn der Sender schon länger unter Beobachtung der lettischen Behörden oder ist das ein Einzelfall, den wir da jetzt besprechen?
Na, zum einen muss ich sagen, dass das eine bewusste Entscheidung des lettischen Staates gewesen ist, oppositionelle russische Medien zu ermöglichen, nach Lettland zu kommen. Es war also eine Entscheidung, zum einen, um zu zeigen, dass Lettland ganz dicht an der Ukraine steht und russischen oppositionellen Medien eine Chance gibt zu senden, erstens. Und zweitens, und das ist, glaube ich, hat eine gewisse Rolle hier, dass möglicherweise diese russischsprachigen Medien auch Einfluss haben auf die russischsprachige Minderheit, die nicht gering ist in Lettland mit etwa 30%. Es hat allerdings eine Vorgeschichte gegeben, wo zum ersten Mal es Kritik gab, nämlich ein Interview mit dem Riga Bürgermeister, nachdem entschieden worden ist, dass eine Menge russischer oder sowjetischer Monumente geschliffen werden sollten. Und dieses Interview wurde hart geführt, auch Kritik an Lettland. Aber der Bürgermeister selber sagte hinterher, das sei völlig in Ordnung gewesen. So erwartet er auch ein Interview. Aber nicht wenige Letten waren der Meinung, das kann ja nun nicht angehen. Man biete den russischen Medien hier eine Chance und dann wird das eigene Land, Lettland, kritisiert. Das sei nicht in Ordnung.
Aber DOSZ galt ja bislang immer als Putin- und Kreml-kritisch und auch als wichtigster Oppositionssender, auch seit dem russischen Angriffskrieg. Sind diese Fälle, die Sie beschrieben haben, Ausweis darüber, dass sich an der Berichterstattung des Senders in den letzten Monaten etwas verändert hat?
Meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, DOSZ ist nach wie vor, und ich habe auch mit den Redakteuren gesprochen, selbstverständlich sehr, sehr Russland-kritisch. Ich meine, die haben ihre Grundlage verloren in Russland. Und mir sagte gestern auch ein relativ hochrangiger Sicherheitsmann hier in Lettland, als er damals hörte, dass DOSZ das Land verlassen muss, das war schon hart für ihn. Aber viel härter für ihn ist nun, dass DOSZ offensichtlich auch Lettland verlassen muss. Insofern, die Berichterstattung ist, glaube ich, ähnlich geblieben. Aber was eben sehr, sehr hart ist, ist das Verständnis des lettischen Staates alles, was nur in irgendeiner Art und Weise den Anschein geben könnte, Russland zu unterstützen, wird bestraft, in diesem Falle Lizenzen entzogen, also kein Millimeter für eine Organisation, die den Anschein sogar nur gibt, etwas für Russland zu tun.
Wie kommt denn diese Entscheidung der lettischen Behörden in Lettland selbst an? Wie fallen die Reaktionen darauf aus?
Sehr unterschiedlich. Die sozialen Medien finden zum Teil wieder große Unterstützung. Der lettische Verteidigungsminister, noch Verteidigungsminister, weil demnächst ja eine neue Regierung ins Amt tritt, meinte, die Redakteure könnten ja auch gleich nach Russland zurückgehen, was schon sehr zynisch ist. Aber es gibt auch Unterstützer, die eben der Meinung sind, wenn Lettland so großzügig ist und die Möglichkeit gibt, von hier aus zu senden, dann muss man sich halt an alle möglichen Regeln halten. Und das entsprechend des Berichtes wohl der Staatssicherheit hat dieser Sender nicht getan, wobei der Sender selbst sich entschuldigt hat und auch den entsprechenden Moderator, von dem Sie gesprochen haben, entlassen hat. All das scheint rigoros keinen Einfluss zu haben auf die tatsächlich sehr, sehr harte Entscheidung. Ich muss eigentlich auch dazu sagen, wir wissen meines Wissens nicht, was in diesem Bericht der Staatssicherheit steht, also was genau vorgeworfen wird, abgesehen davon, dass Regeln nicht eingehalten worden sind. Aber man kann natürlich, um im Fußball zu bleiben, eine gelbe Karte geben und sagen, also einmal noch und dann ist vorbei. Warum jetzt gerade so hart entschieden worden ist, ist auch hier in Lettland nicht ganz klar.
Und was bedeutet der Fall Dosht für die Arbeit der anderen russischsprachigen Exilmedien in Lettland? Begegnen Ihnen jetzt mehr Misstrauen?
Das ist eine sehr gute Frage und das ist schwer zu beantworten. Was eigentlich auch zu beobachten ist, dass die anderen Medien, also Novaya Gazeta und Medusa und noch weitere, meines Wissens relativ ruhig geblieben sind in Bezug auf Solidarität. Ich glaube, diese Entscheidung Lettlands hat klargemacht, dass man sich eben sehr, sehr genau an die Regeln halten muss. Entsprechend keine pro-russische Andeutung irgendetwas. Und daran werden sich die anderen vermutlich halten oder haben sich auch gehalten. Aber trotzdem, es gibt so eine gewisse Unsicherheit. Vor allen Dingen, was genau sind die Regeln? Also was ist noch möglich und was ist nicht? Und auch klar ist, glaube ich, dass erwartet wird von russischsprachigen Medien hier, dass sie sich doch bitte aus der lettischen Innenpolitik heraushalten.
Besten Dank. Das war Reinhard Krumm, Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung im Baltikum. Wir haben ihn in Riga erreicht. Nicht nur in Deutschland spüren Patienten, Ärzte und Pflegekräfte, dass mit der Gesundheitsversorgung etwas nicht stimmt. Auch in Großbritannien ist das so. Die Diagnose für den Gesundheitsdienst NHS lautet chronisch unterfinanziert und unterbesetzt. Was der britischen Regierung jetzt Sorgen bereitet, das ist der angekündigte Streik der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Vorweihnachtszeit. An zwei Tagen im Dezember wollen die Beschäftigten für höhere Löhne ihre Arbeit niederlegen. Und wie sich Großbritannien darauf vorbereitet, darüber berichtet aus London Christine Heuer.
Beim NHS lagen die Nerven ohnehin schon blank. Dann goss der Tory-Politiker Nadeem Sahawi noch mehr Öl ins Feuer. Die Pflegegewerkschaften, verlangte er, sollten aufhören, eine Gehaltserhöhung über der Inflationsrate zu fordern. Das Gebot der Stunde sei, zusammenzustehen und ein Signal an Wladimir Putin zu senden, dass er die Briten mit hohen Energiepreisen nicht in die Knie zwingen könne. Ein Multimillionär, der Krankenschwestern zum Verzicht mahnt, um ein politisches Signal zu senden. Die Telefone der Talk-TV-Sender hörten gar nicht mehr auf zu klingeln. Ich war noch nie so wütend in meinem Leben. Ich habe immer konservativ gewählt, aber nach diesem Kommentar werde ich es nie wieder tun. Nadeem Sahawi sollte zurücktreten. Der National Health Service ist den Briten heilig. Seit 1948 versorgt er, scheinbar kostenlos, alle Patienten im Land. Denn der NHS ist nicht beitrags-, sondern steuerfinanziert. Und genau deshalb steckt er in seiner bisher schwersten Notlage. Seit der Finanzkrise haben die regierenden Tories das öffentliche Gesundheitssystem heruntergespart. Die Gehälter sind bescheiden, Arbeitskräftemangelware. Der Brexit hat europäische Ärzte und Pfleger vertrieben, die Pandemie auch viele inländische Arbeitnehmer. Wer noch da ist, verwaltet den Mangel und leidet wegen der Teuerungsrate selber Not. Die Gewerkschaft RCN fordert jetzt 19% mehr Lohn. Erstmals in ihrer Geschichte wollen die NHS-Mitarbeiter streiken. Auch im Interesse der Patienten, wie Patricia Marquis vom RCN betont. Die Patienten warten zu lange auf Operationen. Sie warten auf Rettungswagen, sie warten auf Krankenbetten. Das ist einfach nicht mehr sicher für sie. Und wir sagen, das geht so nicht weiter. Es muss sich etwas ändern.
It's not safe for patients any longer. And nurses are saying, we've had enough, we can't continue, something needs to change.
Beinahe täglich erreichen die Briten Schreckensmeldungen über ihr marodes Gesundheitssystem. Vor den Kliniken stauen sich Krankenwagen, weil es nicht genug Betten und Personal für neue Patienten gibt. Genau diese Ambulanzen können deshalb weiteren Notfallpatienten nicht oder nur zu spät zu Hilfe eilen. Das Royal College of Emergency Medicine, der Berufsverband der Notärzte, führt Buch über die Konsequenzen. Binnen einer Woche hat der Mangel in der Notfallversorgung demnach 200 Menschenleben gekostet. Auch die Rettungsfahrer haben jetzt für Streiks gestimmt. Es geht ihnen wie den Ärzten und Pflegekräften. Ihr Job ist es, anderen zu helfen, aber die Umstände hindern sie daran. Die NHS-Mitarbeiter stecken in einem furchtbaren Dilemma, sagt Dave Carr, der seit 23 Jahren als Intensivpfleger arbeitet.
And what that means in real terms is you may have come in for your cardiac operation. You may have that operation canceled.
Das heißt konkret, wenn Sie für Ihre Herzoperation ins Krankenhaus kommen, kann es sein, dass die OP abgesagt wird, weil es kein Bett für Sie gibt oder niemanden, der sich anschließend um Sie kümmern könnte.
There aren't the beds for you to go to afterwards, or there aren't the staff to look after you after that operation, and that is a terrible, terrible dilemma.
Immer mehr NHS-Mitarbeiter suchen sich einen anderen Job oder werden selber krank. In der Pandemie haben sie bis zum Rand der Erschöpfung gearbeitet. Jetzt sollen sie den Rückstau auflösen, den Corona hinterlassen hat. Ihr Lohn steigt kaum, aber die Lebenshaltungskosten explodieren. Nach einer 12-Stunden-Schicht ist der Besuch bei einer Tafel für viele von ihnen keine Seltenheit. Daher die Forderung nach einer zweistelligen Lohnerhöhung. Aber auch die Regierung steckt in einem Dilemma. Sie kann es sich nicht leisten, die Inflation bei den Gehältern aufzufangen. Zumal die Gesundheitssparte nicht die einzige ist, die einen solchen Lohnsprung mit Streiks erzwingen will. In Downing Street bereiten sie sich deshalb auf den Arbeitskampf beim NHS vor. Soldaten könnten bald Krankenwagen fahren, Pensionäre in den Dienst zurückgelockt oder das Streikrecht eingeschränkt werden.
Warum die Beschäftigten des britischen Gesundheitsdienstes NHS streiken wollen, aus London war das Christine Heuer. Das Regierungssystem der Schweiz ist in Europa einzigartig und für Außenstehende manchmal schwer zu durchschauen. Auffällig ist, dass es zwischen Opposition und Regierung kaum harten politischen Streit gibt. Und das hat auch damit zu tun, dass das Land traditionell von den 4 stärksten Parteien gemeinsam regiert wird. Sie stellen die 7 gleichberechtigten Mitglieder des Bundesrates, wie das Berner Regierungsgremium genannt wird. Und wer einmal in dieses Gremium gewählt wurde, bleibt gewöhnlich sehr lange, im Schnitt 10 Jahre. Einige behielten ihr Amt sogar fast 30 Jahre. Deshalb ist heute ein besonderer Tag mit möglicherweise langfristigen Folgen für die politische Schweiz nach den angekündigten Rücktritten von Finanzminister Ueli Maurer und Umweltministerin Simonetta Sommaruga wählt das Parlament 2 neue in den Bundesrat. Einen aus der Schweizerischen Volkspartei SVP und eine Sozialdemokratin. Eine Wahl, die das Land bereits seit Wochen in Atem hält. Katrin Hondl hat sich Bewerber und Favoriten genauer angesehen.
Regierungsarbeit in der Schweiz erfordert Kompromissbereitschaft. Die 7 Mitglieder der Regierung, des Bundesrates, vertreten traditionell die 4 stärksten Parteien und lenken die Geschicke des Landes gemeinsam in einer Art übergroßen Koalition.
Die reicht von der Schweizerischen Volkspartei, das ist bei Ihnen ungefähr die AfD, bis zur SP. Die SP Schweiz ist links von der SPD. Also heißt das eigentlich, das ist von der AfD bis Linke. Die bilden zusammen eine Regierung. Die muss als Ganzes verantworten, was sie entschieden hat. Da muss man schon reinpassen,
sagt der Politikwissenschaftler Claude Longchamp. Und so verwundert kaum, was gerade eine Studie zum Profil der Schweizer Bundesräte herausfand, nämlich, dass die größten Chancen auf einen Sitz in der Schweizer Regierung die Lieben und Umgänglichen hätten. Eine Steilvorlage für den Moderator der Talkshow des Schweizer Fernsehens SRF, als er den Präsidenten der Mittepartei nach der charakterlichen Eignung der beiden SVP-Bewerber fragte.
Wer ist lieber und umgänglich? Herr Rösti oder Herr Vogt?
Natürlich beide gleich lieb.
Als Favorit für den frei werdenden SVP-Sitz im Bundesrat gilt der Berner Albert Rösti, ehemaliger Präsident seiner Partei und tatsächlich dem Ruf nach ein netter Rechtsaußenpolitiker. Dahinter stecke aber auch Taktik, sagt Politikwissenschaftler Longchamp.
Wir Schweizer wissen natürlich, dass der Rösti auch ein guter Taktierer ist. Und ich denke auch, Albert Rösti war nicht immer ein Netter. Er hat verantwortet diese Kampagne gegen die Personenfreizügigkeit, gegen die Masseneinwanderung in der Schweiz mit ziemlich latent rassistischen Plakaten. Das war sein nicht besonders nettes Werk.
Auch nicht besonders nett finden Linke und Grüne, auf deren Stimmen Rösti ebenfalls angewiesen ist, die engen Verbindungen des SVP-Politikers zur Erdöl- und Autolobby. Klimapolitisch schwierig, findet Balthasar Glättli, Präsident der Schweizer Grünen.
Das ist natürlich ein wenig wie wenn man einen Brandstifter zum Feuerwehrkommandanten wählt.
Politikwissenschaftler Longchamp ist allerdings überzeugt, dass gegen Albert Rösti, der andere SVP-Kandidat, der Zürcher Juraprofessor Hans-Uli Vogt, kaum Chancen hat. Denn der hatte sich erst vor einem Jahr zurückgezogen aus der Politik und dabei das Parlament als Kindergarten bezeichnet.
Und ausgerechnet der Rechtsprofessor will jetzt Bundesrat werden. Ich glaube, das nimmt man ihm übel, dass er so das Parlament eigentlich beschimpft hat.
Hauptsache nett also. Eine Ausnahme von der Schweizer Charakterregel für Regierungsmitglieder prophezeit Claude Longchamp für den zweiten frei werdenden Bundesratssitz. Hier stehen zwei Sozialdemokratinnen zur Wahl. Als Favoritin gilt die langjährige Basler Finanzdirektorin Eva Herzog.
Das ist eine Frau, die strategisch denkt und die eine ziemlich genaue, klare Vorstellung hat, was für die Stadt Basel und für die Schweiz wichtig ist. Das ist nicht die Nettere.
Die Nettere sei die SP-Kandidatin aus dem Kanton Jura, Elisabeth Bohm-Schneider.
Die Außenseiterin, die wahrscheinlich nicht gewählt wird, eine volkstümliche Sozialdemokratin aus der Provinz. Das ist zweifelsfrei die Nettere.
Eiskönigin gegen Honigkuchenpferd, so beschrieb die Neue Zürcher Zeitung die Wahl zwischen den beiden Sozialdemokratinnen, der Favoritin Eva Herzog und der Außenseiterin Elisabeth Bohm-Schneider, die in nur wenigen Wochen sowohl im Parlament als auch in der Öffentlichkeit viele Sympathiepunkte sammeln konnte. Dass Bohm-Schneiders Wahl dennoch als unwahrscheinlich gilt, liegt an ihrer Muttersprache, Französisch. Würde sie gewählt, wären in der Schweizer Regierung mehr Französisch- und Italienischsprachige als Deutschschweizer, die aber mehr als 60% der Bevölkerung ausmachen. Und eine solche lateinische Mehrheit in Bern, meint Politikwissenschaftler Longchamp, würde wohl nicht akzeptiert.
In der Verfassung steht, dass die Sprachregionen und Landesteile angemessen vertreten sind. Und deshalb ist halt diese Verteilung schon nicht einfach Pipifax. Das ist fast eine staatspolitische grundlegende Frage.
Und wie soeben der Sprecher des Bundesrates in der Schweiz auf Twitter mitteilte, ist überraschend schnell der Kandidat für die SVP, Albert Rösti, gewählt worden. Katrin Hondl war das über die Schweizer Bundesratswahl an diesem Mittwoch. Das war's von uns, das war's von Europa heute. Im Namen des gesamten Teams danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihre Katrin Michaelsen.